Joren Walczek hatte schon einige merkwürdige Jobangebote gesehen, aber keines war so vage und gleichzeitig so seltsam reizvoll wie dieses. Die Anzeige lautete schlicht: Gesucht, Nachtwächter, gute Bezahlung, keine Vorkenntnisse erforderlich. Darunter befand sich lediglich eine Telefonnummer, kein Name, kein Ort, kein Firmenlogo, nur ein stiller Ruf, der neugierig machte. Joren lebte in einer kleinen, abgelegenen Stadt, die kaum auf Landkarten verzeichnet war, ein Zwischenstopp auf dem Weg zu anderen, wichtigeren Orten. Doch aus irgendeinem unerklärlichen Grund stand dort ein Museum. Niemand wusste genau, wie es finanziert wurde oder warum es überhaupt existierte. Es war immer geschlossen und Joren hatte nie jemanden hineingehen sehen. Trotzdem war es da. Ein graues, neoklassizistisches Gebäude mit gewaltigen Steinstufen und Statuen von Chimären, die das Eingangsportal bewachten. Als er die Nummer anrief, wurde das Gespräch sofort angenommen. Die Stimme am anderen Ende war ruhig, beinahe zu ruhig. »Ah, Sie haben also angerufen«, sagte der Mann mit einer Art übertriebener Begeisterung. »Kommen Sie heute Abend zur Adresse auf dem Plakat. Vorstellungsgespräch direkt vor Ort. Keine Sorge, alles ganz unkompliziert.« Joren war skeptisch. Doch als der Mann das Gehalt nannte, wurde er hellhörig. Es war beinahe das Doppelte dessen, was in vergleichbaren Jobs bezahlt wurde. Eine Nachtwächterstelle mit solchem Gehalt klang nach einem Glücksgriff oder nach einem verdammt guten Grund, warum sie niemand sonst wollte. Am Abend stand Joren vor dem Museum. Die Stadt war bereits ruhig, der Wind wehte durch leere Straßen und die gelblichen Straßenlaternen warfen zitternde Schatten auf das Kopfsteinpflaster. Als er die breiten Steintreppen hinaufstieg, fühlte er sich seltsam beobachtet. Die Chimären an den Seiten schienen ihm mit leerem Blick zu folgen. Ihre steinernen Augen waren kalt, regungslos, und dennoch wirkte es, als könnten sie jederzeit zum Leben erwachen. Joren zögerte kurz vor der Tür. In seinem Kopf liefen Szenen aus unzähligen Horrorfilmen ab. Das war dieser Moment, dachte er, in dem die Hauptfigur eigentlich umdrehen sollte. Ein lautes Knarren, ein kalter Luftzug, vielleicht eine flackernde Lampe. Aber nichts davon geschah. Die Tür ließ sich überraschend leise öffnen. Kein Quietschen, kein Widerstand, nur ein sanftes Gleiten in die Dunkelheit dahinter. Das Innere des Museums war wunderschön, unerwartet prunkvoll. Dunkles Holz, vergoldete Wandvertäfelungen, massive Kronleuchter, die tief von der Decke hingen. Ein langer Korridor erstreckte sich nach vorne, mit Ausstellungsstücken, die im Zwielicht kaum zu erkennen waren. Es war, als wäre er in eine andere Zeit eingetreten. In eine Welt, in der Geschichte nicht nur präsentiert, sondern noch gelebt wurde. Er hatte kaum zwei Schritte gemacht, als sich aus dem Schatten eine Gestalt löste. Ein Mann, groß und schlank, mit schlohweißem Haar und einem dreiteiligen Anzug, der aussah, als sei er aus einem anderen Jahrhundert. Er bewegte sich nicht wie ein Mensch, eher wie ein Schatten auf glattem Boden, lautlos, fast schwebend. »Herr Walczek, nehme ich an?« Seine Stimme war sanft, aber trug eine merkwürdige Tiefe. »Ja, das bin ich«, sagte Joren und streckte ihm reflexartig die Hand entgegen. Der Mann sah kurz auf die ausgestreckte Hand, dann lächelte er, als sei es ein besonders amüsanter Anblick. Er wandte sich um. »Folgen Sie mir bitte. Ich zeige Ihnen Ihre Aufgaben.« Joren zog die Hand zurück und fuhr sich verlegen durch das Haar, bevor er dem Mann durch einen weiteren Korridor folgte. Sie passierten Gemälde, verstaubte Vitrinen und eine Büste, die sich bei genauem Hinsehen zu bewegen schien, obwohl das natürlich unmöglich war. Schließlich kamen sie zu einem kleinen Empfangstisch mit einer alten Lampe, einer Klingel und einem dünnen Blatt Papier. »Hier ist Ihr Arbeitsplatz. Sie sind verantwortlich dafür, dass nichts hineinkommt und nichts hinausgeht.« »Sie meinen, dass nichts gestohlen wird?« »Genau«, sagte der Mann, aber seine Stimme klang seltsam langsam bei diesem Wort, als würde er eine andere Bedeutung mitbedenken. »Also habe ich den Job schon?« Der Mann sah ihn wieder an.
Sie sind erschienen, nicht wahr? Dann haben Sie ihn. Brauche ich eine Uniform? Das sehen wir morgen. Lesen Sie bitte die Anweisungen auf dem Tisch und halten Sie sich daran. Machen Sie mindestens einen Rundgang pro Nacht durch jedes Zimmer und kontrollieren Sie jede Tür. Joren runzelte die Stirn. Das Museum war riesig. Aber nur ein einziger Rundgang? Klingt nicht besonders aufwendig. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie einfach die Nummer auf dem Blatt an, fügte der Mann hinzu. Ich werde jetzt abschließen und morgen früh um 9 Uhr bin ich zurück. Moment mal. Joren drehte sich um. Doch der Mann war verschwunden. Kein Knarren, kein Schritt, keine Bewegung. Stille. Nur das Papier auf dem Tisch, das mit seltsamen Worten bedruckt war.
Er beugte sich vor. Regel Nummer 1: Es gibt keine Regeln. Regel Nummer 2: Es gibt keine Regeln. Joren schnaubte. Was ist das, ein Witz? Fight Club fürs Museumspersonal? Doch darunter stand: Wenn du eine Regel brichst, kehre zur Regel Nummer 1 zurück. Seine Stirn legte sich in Falten. Wie soll man eine Regel brechen, wenn es keine gibt? Er las weiter. Regel Nummer 3. Wie du die Regeln befolgst, ist ebenso wichtig wie warum du sie befolgst. Regel Nummer 4. Wenn du eine Regel brichst, können die Konsequenzen schwerwiegend sein. Etwas an der Art, wie die Buchstaben gedruckt waren, beunruhigte ihn. Sie wirkten ungleichmäßig, als hätte jemand bestimmte Buchstaben hervorgehoben. Er las erneut. Diesmal nur die großgeschriebenen Buchstaben. Sie beobachten. Ein Schauder lief ihm den Rücken hinunter. Wer beobachtete ihn? Er schluckte trocken und las weiter. Der nächste Satz war wie ein kalter Stich. Regel Nummer 5. Unter keinen Umständen darfst du ein Geräusch machen. Wenn du es tust, warte ab. Dann in einer neuen Zeile: Beweg dich nicht. Joren sah sich im Halbdunkel um. Plötzlich fühlte sich der prunkvolle Eingangsbereich enger an. Düstere Schatten sammelten sich in den Ecken. Die Temperatur fiel. Seine Haut zog sich zusammen. Er war nicht mehr allein. Und der erste echte Arbeitstag hatte noch nicht einmal richtig begonnen.
Joren stand noch immer am Empfangstisch, den Blick auf das merkwürdige Regelblatt geheftet. Als er das erste Mal das Gefühl bekam, dass die Luft in diesem Museum nicht nur stickig war, sondern irgendwie wach. Sie war nicht einfach nur da. Sie fühlte sich an, als beobachtete sie ihn. Die Worte auf dem Papier nagten an seinem Verstand. Es gab keine Regeln. Und doch war das Brechen eben jener nicht existenten Regeln offenbar gefährlich. Das alles war Unsinn oder ein schlechter Scherz. Aber das mulmige Gefühl in seinem Magen sagte ihm, dass nichts davon erfunden war. Er atmete tief durch, zog die Taschenlampe aus seinem Rucksack und schaltete sie ein. Das Lichtkegel fraß sich durch das Halbdunkel des langen Korridors vor ihm, tanzte über Gemälde, Vitrinen und staubige Statuen. Die Geräusche seiner Schritte auf dem Marmorboden hallten zurück, lauter, als sie hätten sein sollen. Jeder Schritt klang wie ein Schlag gegen einen hohlen, kalten Körper. Er zwang sich zur Ruhe. Nur ein Job, nur ein alter Bau mit komischem Personal, murmelte er, als er sich auf den Weg machte, die erste Runde durch das Museum zu drehen. Der erste Raum war eine Art Galerie. Ölgemälde aus unterschiedlichen Epochen hingen an den Wänden, manche kunstvoll gerahmt, andere schief. Eine seltsame Kombination aus Stilen, von Barock bis impressionistisch. Joren ging langsam an den Bildern vorbei und kontrollierte jedes Fenster, jede Tür. Alles war abgeschlossen. Doch eines der Bilder ließ ihn innehalten. Es zeigte eine weite Wiese unter einem dunklen Himmel. In der Mitte ein einzelner Mann in Nachtwächteruniform, Rücken zur Kamera, Taschenlampe in der Hand. Joren blinzelte. Das war exakt seine Haltung, exakt sein Outfit. Das konnte unmöglich. Er schüttelte den Kopf, zwang sich weiterzugehen. Wahrscheinlich nur ein Zufall. Vielleicht ein Werbegag. Vielleicht. Der nächste Raum war kälter. Nicht nur kühler, sondern klamm, als hätte man ihn seit Jahrzehnten nicht betreten. Eine Mischung aus Moder, Metall und etwas, das vage an Ozon erinnerte, lag in der Luft. Als Joren die Tür zu diesem Raum öffnete, knarrte sie widerstandslos. Es war ein Ausstellungsraum für antike Waffen und Rüstungen. Schwertständer, alte Schilde, rostige Helme auf Büsten aus Holz. Er leuchtete mit der Lampe über die Gegenstände. Alles schien an seinem Platz. Doch dann bemerkte er etwas. Ein Helm, einst auf einer der Büsten, lag nun am Boden. Er bewegte sich langsam darauf zu, hob ihn auf und stellte ihn zurück. Dabei bemerkte er einen feinen Abdruck im Staub, als hätte jemand barfuß daneben gestanden. Der Abdruck war frisch. Zu frisch. Ein Luftzug streifte seinen Nacken, obwohl keine Fenster offen standen. Dann spürte er es. Kälte. Nicht von außen, sondern von innen heraus. Sein Atem kondensierte vor ihm, sichtbar in der Taschenlampe. Er drehte sich um. Nichts. Doch sein Instinkt sagte etwas anderes. Er erinnerte sich an Regel Nummer 5. Unter keinen Umständen darfst du ein Geräusch machen. Jetzt. In diesem Moment. Es war keine Option zu reden, zu fluchen oder gar zu rufen. Etwas war hier. Irgendwo im Raum. Er hörte es nicht. Er sah es nicht. Aber es war da. Er wagte nicht zu atmen. Nur die Taschenlampe flackerte leicht, als der Akku durch die sinkende Temperatur belastet wurde. Dann spürte er es. Hinter sich. Direkt hinter ihm. Keine Berührung, aber eine Präsenz. Wie kalter Atem auf seiner Haut. Er stand wie versteinert. Die Luft war zum Schneiden dicht, das Licht seiner Lampe zitterte, als ein Schatten an der Wand auftauchte. Groß, verzerrt. Als hätte jemand mit langen Gliedmaßen und knochigen Fingern hinter ihm gestanden. Er wollte rennen. Seine Beine zitterten, aber gehorchten nicht. Also tat er das Einzige, das ihm in diesem Moment blieb. Nichts. Sekunden wurden zu Minuten. Das Ding, was immer es war, verharrte. Er konnte sein Atmen nicht hören. Aber er roch es. Ein Geruch nach Fäulnis und Erde, als hätte jemand etwas Totes ausgegraben und in Formaldehyd eingelegt. Ein leises Schnaufen. Dann, wie aus dem Nichts, wich die Kälte. Die Temperatur stieg. Langsam. Der Schatten verschwand. Die Luft wurde wieder klar. Und Joren stand da, das Herz donnernd in seiner Brust, zitternd vor Adrenalin und Angst. Er wartete noch eine Minute, bevor er sich rührte. Dann ging er langsam zur Tür zurück. Keine Geräusche, kein Wort, nur der vibrierende Druck in seinem Kopf und das leise Kreischen seiner Nerven. Zurück im Hauptgang lehnte er sich gegen die Wand. Seine Hände waren schweißnass. Er wischte sich über die Stirn. Ein leises Rascheln ließ ihn aufhorchen. Wieder am Empfangstisch angekommen, wagte er einen Blick auf das Regelblatt. Eine neue Zeile war hinzugefügt worden. Sie war zuvor nicht da gewesen. Gut gemacht. Aber du bist noch nicht fertig. Darunter Regel Nummer 6. Du darfst dich nicht einfach an den Tisch setzen und warten.
Sein Blick wanderte zur Uhr an der Wand. Noch über 8 Stunden bis 9 Uhr morgens. Die Zeit schien stillzustehen. Mit einem leisen Seufzen und einem Zittern, das er nicht mehr unterdrücken konnte, drehte sich Joren um. Vor ihm lagen noch viele Räume, und was auch immer sich in ihnen verbarg, wartete bereits.
Joren war sich sicher, wenn ihn dieser Job nicht umbrachte, dann würde es die Angst tun. Noch immer zitternd von der Begegnung im Waffenraum betrat er nun den nächsten Abschnitt des Museums. Die Flure wurden schmaler, dunkler. Der Geruch veränderte sich. Eine Mischung aus altem Leder, Tierhaaren und etwas, das nur als Zoo bei Nacht zu beschreiben war. Über dem Eingang dieses Raumes hing ein verwittertes Schild aus Holz. Mythische Wesen der Weltgeschichte. Der Schein seiner Taschenlampe glitt über Vitrinen aus Glas, in denen Kreaturen aus verschiedenen Legenden dargestellt waren. Ein Chupacabra mit gläsernen Augen, eine Statue eines Trolls mit gebleckten Zähnen, ein kunstvoll nachgebildetes Exemplar eines Greifen. Doch was Joren wirklich das Blut in den Adern gefrieren ließ, war der zentrale Bereich des Raumes. Eine erhöhte Plattform mit lebensechten Figuren. Viel zu lebensecht. Die Kreaturen standen frei im Raum. Ohne Glas, ohne Absperrungen. Da war ein Bigfoot mit zotteligem Fell, ein Skinwalker mit verdrehten Gliedmaßen, ein Dogman mit aufgerissenen Augen und knurrendem Maul. Eine bleiche Figur mit geweiteten Pupillen, die er als Wendigo erkannte. »Nur Ausstellungsstücke«, redete Joren sich ein. »Taxidermie, Spezialeffekte, Theatertricks.« Er trat vorsichtig näher, hielt seine Lampe auf die Wesen gerichtet. Der Dogman warf einen langen Schatten, der über den Boden kroch wie eine lebendige Schlange. Er fröstelte. Plötzlich entdeckte er auf der Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes ein weiteres Blatt Papier, festgeklebt mit durchsichtigem Klebeband. Er trat näher und las. Der einzige Weg hinaus führt hindurch. Darunter, kleiner geschrieben, vermeide Blickkontakt und du wirst überleben. Joren erstarrte. Der Raum wirkte plötzlich enger. Die Figuren wirkten angespannt, nicht leblos, nicht tot, nur wartend. Er wich zurück, schaltete die Taschenlampe kurz aus, dann wieder an. Die Positionen der Kreaturen schienen identisch. Und doch hatte sich der Skinwalker eben nicht leicht bewegt? Ein Zittern der Schultern? Ein leichtes Kippen des Kopfes? Er zwang sich, die Augen auf den Boden zu richten.
Keine Blicke. Keine Fehler. Er trat vorwärts. Ein Schritt. Dann noch einer. Seine Schuhe quietschten kaum hörbar auf dem blank polierten Steinboden. Die Luft war zum Schneiden dick. Dann ein Knacken hinter ihm. Kein Zweifel. Eine Bewegung. Er presste die Lippen zusammen. Keine Geräusche. Keine Reaktion. Nur gehen. Immer weiter. Plötzlich hörte er es. Ein tiefes, kehliges Knurren, direkt neben ihm. Ein Schatten fiel über seine Füße, eine monströse Silhouette. Die Figur war auf ihn zugekommen. Ein Reflex ließ ihn beinahe hochschauen, doch er riss den Blick wieder nach unten. Wenn er auch nur einem dieser Wesen in die Augen sah, würde es vorbei sein. Das wusste er. Tief in sich drin wusste er es einfach. Er tastete sich weiter. Seine Hand griff nach der Kante einer Vitrine, als wolle er sich an der Realität festhalten. Der Gestank in der Luft veränderte sich. Dumpfer Atem, muffig und feucht, wehte ihm über die Schulter. Er schritt weiter, Schritt für Schritt, das Herz ein einziger Trommelschlag in seinen Ohren. Dann ein lauter Schnaufer. So nah, dass er den Speichel auf seinem Nacken spürte. Sein ganzer Körper schrie danach zu rennen, doch sein Verstand flüsterte: »Tu das, und du stirbst.« Er wich langsam zur Seite aus. Schritt für Schritt, kein Augenkontakt, kein Ton. Als er den Rand des Raumes erreichte, wagte er es, die Hand nach dem Türgriff auszustrecken. Er ertastete kaltes Metall. In genau diesem Moment ertönte ein lautes, durchdringendes Brüllen hinter ihm. Er riss die Tür auf, sprang hindurch und drehte sich im Reflex um. Zu spät. Im Türrahmen sah er den Wendigo. Leere schwarze Augen, blanke Zähne, blutverkrustete Klauen. Ihre Blicke trafen sich. Ein Schrei voller Hass und Hunger ertönte, als das Wesen auf ihn zustürmte. Joren warf sich rücklings gegen die Tür, schloss sie gerade in dem Moment, in dem das Monster mit solcher Wucht dagegen prallte, dass Staub aus den Wänden rieselte. Er taumelte zurück, fiel auf den Boden. Das Herz raste. Die Kehle brannte. Dann sah er es. Wieder ein Zettel, diesmal an der Wand direkt neben ihm. Was auch geschieht, mach jetzt keinen Laut. Er wollte fluchen, schreien, weinen. Stattdessen biss er sich auf die Zunge. Sein Atem war kurz und schnell, aber stumm. Ein leises Rascheln rechts von ihm ließ ihn aufhorchen. Etwas bewegte sich in der Dunkelheit. Ein leises Kratzen, als würden Krallen über Stein schleifen. Er hatte gerade den größten Schrecken seines Lebens überlebt. Und das Museum war noch lange nicht fertig mit ihm.
Die Tür hinter Joren bebte noch, als hätte sich das Wesen auf der anderen Seite nicht damit abgefunden, dass seine Beute entkommen war. Staub rieselte von der Decke und der Gestank des Wendigos schien trotz geschlossener Tür noch in der Luft zu liegen. Joren kauerte sich an die Wand, die Taschenlampe fest umklammert. Er atmete flach durch den Mund, um das Schnauben in seiner Brust zu unterdrücken. Jede Muskelzelle in seinem Körper war angespannt. Doch die Wand atmete nicht mit ihm. Sie war kalt, tot und gleichgültig, im Gegensatz zu dem, was nun vor ihm lag. Er zwang sich aufzustehen. Seine Beine zitterten, aber sie trugen ihn. Die Lampe glitt über den nächsten Raum, den er betreten hatte. Ein weitläufiges Gewölbe mit einem niedrigen, gewölbten Steinbogen über ihm. Die Luft war schwer und feucht, als hätte man eine alte Tropfsteinhöhle mit einer Heizung versehen. Der Boden bestand aus unregelmäßigem, glattem Gestein, auf dem sich ein leichter Schleimfilm zu befinden schien. In der Mitte des Raumes erstreckte sich ein künstliches Felsenbecken, das leer war, aber feine Kratzspuren zeigte. Über dem Eingang prangte ein weiteres vergilbtes Schild. Reptilien und Urzeitwesen. Bewegung nur mit Genehmigung. Was das bedeuten sollte, wusste Joren nicht. Aber die Worte brannten sich tief in sein Gedächtnis. Kaum war er ein paar Schritte gegangen, hörte er das erste Geräusch. Ein leises, schabendes Kriechen, wie nasses Leder auf glattem Stein. Seine Taschenlampe zuckte herum. Nichts. Dann, ein Schatten huschte links von ihm durch den Raum. Er drehte sich hastig, leuchtete. Wieder nichts. Ein weiteres Geräusch. Näher, tiefer, schwerer. Und dann sah er es. Etwas Langes, Schuppiges, Riesiges glitt hinter einem Steinblock entlang. Der Kopf war nicht zu sehen, nur ein Teil des Körpers, etwa so dick wie ein Baumstamm, dunkelgrün mit mattem Glanz. Sein Atem stockte. »Nicht bewegen«, flüsterte er sich selbst zu. Aber das half nicht, denn die Kreatur bewegte sich weiter, direkt auf ihn zu. Als der Kopf schließlich hinter dem Felsen hervortrat, blieb Joren das Herz stehen. Das Maul war gespalten, voller Reißzähne. Die Augen waren trübgelb, schlitzförmig, aber intelligent, zu intelligent. Er wagte keinen Schritt. Doch die Schlange, oder was immer es war, zischte und richtete sich ein Stück auf. Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn sich kurz umdrehen. Ein fataler Fehler. Ein Stein hatte sich bewegt. Oder war es ein Schatten? Als er sich wieder der Kreatur zuwandte, war sie bereits auf halbem Weg zu ihm. Der Körper spannte sich. Der Angriff stand unmittelbar bevor. Joren sprang zur Seite, rutschte fast auf dem feuchten Boden aus, rannte in die entgegengesetzte Richtung. Die Kreatur zischte laut auf und mit einem gewaltigen Ruck schoss sie vorwärts. Ihr Kopf krachte gegen die Wand, wo Joren noch vor wenigen Sekunden gestanden hatte. Putz und Staub rieselten herab. Er stolperte über einen hervorstehenden Felsbrocken, schlug der Länge nach hin, seine Taschenlampe rollte über den Boden. Im gleichen Moment donnerte das Wesen erneut auf ihn zu. Nur der Zufall rettete ihn. Die Bewegung des fallenden Steins hatte offenbar die Aufmerksamkeit der Kreatur abgelenkt. Sie schnellte in eine andere Richtung und krachte gegen einen steinernen Vorsprung. Joren nutzte den Moment, um sich aufzurappeln. Er sah seine Lampe, griff danach, leuchtete wild umher. Dann sah er etwas in der Ferne. Ein metallener Türrahmen. Der Ausgang. Er rannte, stolperte, schnappte nach Luft. Die Kreatur war wieder in Bewegung. Sie kam näher, schneller. Die Schuppen glitten mit unnatürlicher Geschwindigkeit über den Boden und ihr Atem war nun deutlich hörbar. Ein rasselndes, feuchtes Schnaufen. Ein letzter Satz, ein Sprung, der ihn fast zu Boden warf. Dann erreichte er die Tür, riss sie auf und schloss sie hinter sich. Im selben Moment krachte die Schlange dagegen. Die Tür bog sich leicht nach innen, hielt aber stand. Die Stille danach war ohrenbetäubend. Joren sank auf die Knie, zitterte. Das Licht flackerte. Sein Herz schien aus dem Brustkorb schlagen zu wollen, und doch war da noch etwas. An der Wand neben ihm hing, wie so oft, ein weiteres Papier. Diesmal war es knapp. Das nächste Mal. Sei leiser. Er starrte die Zeile an. Unter ihr war in kleiner Schrift etwas nachträglich hinzugefügt worden. Sie hat dich gerochen. Joren fühlte sich plötzlich sehr klein und sehr allein. Die Tür hinter Joren schloss sich mit einem hallenden Klick. Der Lärm des Aufpralls der riesigen Schlange lag ihm noch in den Knochen. Es war keine normale Angst mehr, die ihn begleitete. Es war etwas Tieferes, Uralteres, das sich wie ein Nebel um sein Herz gelegt hatte. Die Erkenntnis, dass dieser Ort nicht nur bizarr war, sondern tödlich. Auf eine stille, zielgerichtete Weise. Er fühlte sich wie ein Käfer in einem riesigen Labyrinth aus Glaswänden, beobachtet, gelenkt, geprüft. Der Raum, in den er nun geraten war, wirkte auf den ersten Blick leer. Kein Rascheln, kein Tropfen, kein Windzug. Nur Schwärze. Nicht Dunkelheit im herkömmlichen Sinn, sondern eine Art Schwärze, die Licht verschluckte, die sich nicht zurückdrängen ließ, nicht einmal von seiner Taschenlampe. Er knipste sie ein. Der Lichtkegel reichte kaum 2 Schritte weit, bevor er im Nichts verschwand. Keine Reflexion, kein Echo, nur Leere. Joren schwenkte das Licht langsam hin und her, aber alles, was er sah, war der staubige Boden zu seinen Füßen, und selbst der schien weniger sichtbar als ertastet. Er wagte einen ersten Schritt. Das Echo seiner Schritte klang dumpfer als zuvor, als würde der Raum selbst den Klang schlucken. 2. Schritt, dann 1/3. Der Boden war eben, aber mit einer dünnen Staubschicht bedeckt, die seine Bewegungen hörbarer machte, als ihm lieb war. Trotzdem ging er weiter, die Lampe angespannt in der Hand, den Blick nach vorn gerichtet, obwohl da nichts war, worauf er ihn richten konnte. Nach etwa 20 Schritten, er hatte mitgezählt, um nicht die Orientierung zu verlieren, hielt er inne. Die absolute Stille war unerträglich. Kein Surren, kein Knistern, nicht einmal sein Herzschlag schien in dieser Finsternis zu existieren. Dann hörte er etwas. Nicht laut, nicht klar, nur ein Hauch, als würde jemand ganz nah an seinem Ohr einatmen. Er drehte sich ruckartig um. Nichts, nur Dunkelheit. Das Licht seiner Taschenlampe tastete durch das Schwarz, ohne etwas zu finden. Kein Objekt, keine Wand. Kein Wesen. Und doch, dieses Geräusch war da gewesen. Joren wusste, dass er es gehört hatte. Er begann sich wieder zu bewegen, diesmal vorsichtiger. Seine Schritte wurden kürzer. Die Lampe leuchtete nun leicht nach unten, um nicht versehentlich auf ein unbekanntes Wesen zu strahlen. Die Erinnerung an den Wendigo, die Schlange, sie hatten sich tief eingebrannt. Hier gab es keine 2. Chance. Nicht wirklich. Nach einer gefühlten Ewigkeit, vielleicht waren es nur 50 Schritte, vielleicht 200, erkannte er etwas am Boden. Eine Spur. Etwas wie ein Abdruck. Kein Schuh. Keine Tatze. Sondern eine schmale Linie, als hätte etwas Langes über den Boden geschleift. Sie führte quer vor ihm her, von links nach rechts. Frisch. Der Staub war aufgewirbelt, die Kanten scharf. Er kniete sich hin, leuchtete näher. Da war noch etwas. 2 kleine Punkte parallel zur Spur, regelmäßig, wie von Krallen. Und direkt daneben ein zerdrückter Käfer, noch zuckend. Joren stand wieder auf. Sein Magen krampfte sich zusammen. Etwas war hier. Und es war nicht weit weg. Er drehte sich langsam nach rechts und sah in der Ferne einen schwachen Lichtschein, ein kaum sichtbarer Glanz, als würde dort eine Taschenlampe am Boden liegen. Oder ein Auge leuchten? Sein Atem beschleunigte sich. Sollte er hingehen? War es eine Falle? Vielleicht die einzige Tür. Vielleicht etwas anderes. Er machte einen Schritt in Richtung des Lichtes. Da hörte er ein leises Klack hinter sich, wie ein Nagel auf Stein oder ein Zahn, der auf eine andere Zahnreihe traf. Er wirbelte herum. Wieder nichts. Nur das pochende Geräusch seines eigenen Blutes in den Ohren. Die Luft wurde stickig. Der leichte Hauch von Desinfektionsmittel, den er vorher schon einmal wahrgenommen hatte, mischte sich nun mit etwas anderem. Fleisch. Altem Fleisch. Fast wie in einer Metzgerei, in der etwas verdorben war. Er ging weiter. Der Lichtschein in der Ferne blieb konstant. Nicht näher, nicht ferner. Nur da. Immer am Rande seines Sichtfeldes. Und dann, wie aus dem Nichts, verlor er den Boden unter den Füßen. Joren fiel. Nicht lange. Vielleicht 2 Meter. Er landete unsanft auf einem harten Boden. Der Aufprall drückte ihm die Luft aus den Lungen und seine Taschenlampe flog ihm aus der Hand. Sie rollte über den Boden, das Licht drehte sich wie ein Strudel an den Wänden entlang und stoppte. Eine Wand. Endlich. Er hatte das Ende des Raumes erreicht, oder zumindest eines Teils davon. Er kroch zur Lampe, hob sie auf und richtete das Licht auf die Wand. Stein. Rau, grau, feucht. Und dort eine Tür. Verrostet, alt, aber eindeutig eine Tür. Daneben hing ein weiterer Zettel. Letzter Hinweis. Hier enden die Regeln. Dahinter beginnt die Logik der Dinge, die du nicht verstehen willst. Joren starrte die Zeilen an. Was meinte dieses Ding damit? War dies die Grenze zwischen dem, was ihn bisher am Leben gehalten hatte, und dem, was ihn verschlingen würde? Er zögerte.
Dann legte er die Hand auf den Griff, der überraschend kühl war, trotz der stickigen Luft. Er drückte ihn vorsichtig nach unten. Die Tür öffnete sich widerstandslos. Und hinter ihr? Ein Raum so hell erleuchtet, dass Joren die Augen schließen musste. Was ihn dort erwartete, war schlimmer als jede Dunkelheit.
Als Joren die Tür vollständig öffnete, traf ihn das Licht wie ein Faustschlag. Er hielt sich die Augen zu, trat tastend voran. Die Dunkelheit des vorherigen Raumes hatte seine Pupillen erweitert wie bei einem Tier in der Nacht. Das grelle Weiß tat weh. Erst nach einigen Sekunden wagte er es, durch die Finger zu blinzeln. Was er sah, wirkte surreal. Die Kammer, in der er nun stand, war vollständig mit einem Himmelsmotiv bemalt. Decke, Wände, selbst der Boden waren so illusionistisch gestaltet, dass es sich anfühlte, als stünde er mitten im Himmel. Um ihn herum Wolken, scheinbar schwebend mit sanften Schattierungen. Einige der Formen waren so täuschend echt, dass er beim ersten Schritt zögerte, aus Angst ins Leere zu treten. Doch der Boden hielt. Solide, kühl und glatt. Die Täuschung war perfekt, aber eben nur eine Illusion. Joren atmete tief durch. Zum ersten Mal seit Stunden schien kein unmittelbarer Tod auf ihn zu lauern. Fast. Seine Schritte wurden fester. Er bewegte sich durch das Wolkengemälde, begann die Kammer vorsichtig zu erkunden. Inmitten der Stille und des blendenden Lichts fühlte er sich fast wie in einem falschen Paradies. Schön, aber hohl, inszeniert. Dann kam der Schrei. Ein schriller, unmenschlicher Laut zerriss die Stille. Er kam von überall und doch von nirgends. Joren warf sich reflexartig zu Boden, seine Taschenlampe rollte ihm aus der Hand. Der Schrei hallte nach, vibrierte durch die Kammer wie ein Sturm durch eine Kathedrale. Er kroch zur Lampe, hob sie auf und richtete sie nach oben. Da war etwas. Eine Bewegung. Ein Schatten, der sich über die gemalten Wolken schob. Flügelschläge, groß und schwer, ließen die Luft erbeben. Er konnte es nicht genau erkennen, aber das Ding war riesig. Viel zu groß für diesen Raum. Und doch war es da. Ein zweiter Schrei. Näher. Tiefer. Joren rannte los. Er wusste nicht, wohin. Es gab keine Tür auf der gegenüberliegenden Seite, kein erkennbares Ziel, nur mehr Himmel, mehr Wolken, mehr Illusion. Über ihm kreiste der Schatten. Dann ein Windstoß, gewaltig. Etwas kam herab. Joren warf sich zur Seite und spürte, wie eine scharfe Klaue durch die Luft schnitt, wo eben noch sein Kopf gewesen war. Er blickte auf. Zum ersten Mal sah er es ganz. Es erinnerte an einen Adler, aber nicht im klassischen Sinn. Es war monströs. Der Körper glich dem eines Greifvogels, doch die Flügelspanne war größer als bei jedem bekannten Tier. Die Augen glühten orange, der Schnabel war lang gebogen und tropfte von schwarzer Flüssigkeit. Das Gefieder war silbern und an manchen Stellen verbrannt, als sei es aus Asche wiedergeboren worden. Joren kroch rückwärts, doch das Wesen hatte ihn entdeckt. Es setzte erneut zum Sturzflug an. Er griff in seinen Rucksack, zog das erste heraus, was er zu fassen bekam. Eine Taschenlampe, zu wenig. Dann spürte er etwas Rundes. Eine Flasche. Hot Sauce. Extra scharf. Er zögerte nicht. Als der Raubvogel auf ihn niedersauste, warf Joren die Flasche mit aller Kraft. Sie traf das Biest direkt am Kopf. Ein kreischender Laut ertönte. Das Wesen flatterte wild, prallte gegen eine unsichtbare Barriere an der Wand und taumelte zurück in die Höhe. Jetzt rannte Joren. Er spurtete durch die Kammer, blickte panisch nach Auswegen. Hinter einer bemalten Wolkenformation. Ein dunkler Spalt. Eine Tür? Ein Durchgang? Er hoffte es. Hinter ihm kam das Kreischen erneut. Der Schatten wurde größer. Er spürte den Windstoß im Nacken. Noch 10 Schritte. 5. Ein Krallenfuß schlug neben ihm auf, sprengte Fliesen und Farbe. Er sprang, tauchte unter dem Flügel durch, der wie ein Schwert durch die Luft schnitt und erreichte den Spalt. Es war tatsächlich eine Tür. Schmal, aber offen. Er warf sich hindurch und riss sie hinter sich zu. Stille. Sein Herz schlug wie wild. Der Körper vibrierte vom Adrenalin. Er lehnte sich gegen die Tür, rutschte langsam zu Boden. Alles tat weh. Seine Schulter, sein Rücken, aufgerissen von der Klaue, die ihn gestreift hatte. Der Stoff seiner Jacke war zerfetzt. Blut sickerte durch. Er sah sich um. Der neue Raum war eng, kahl. Kein Gemälde, kein Licht. Nur eine einfache Steinwand. Und ein Zettel an der Tür. Du lernst schnell, aber du bist noch nicht weit genug gegangen. Joren schloss die Augen. Wenn das die erste Hälfte seiner Schicht war, wie sollte er die zweite überstehen?
Der Raum, in dem Joren nun saß, war still. Kein leises Kratzen, kein Flügelschlag, kein Atem außer seinem eigenen. Die Wände waren kahl, die Luft kühl, doch nicht mehr so feindlich wie zuvor. Vielleicht war das der erste Raum, in dem nichts darauf lauerte, ihn zu töten. Er richtete sich langsam auf. Seine Muskeln schmerzten, vor allem die linke Schulter. Der Kratzer des Riesenvogels war nicht tief, aber lang. Der Stoff seiner Jacke war in Fetzen. Das Blut hatte sich in einem dunklen Streifen an seiner Seite gesammelt. Mit zitternden Fingern zog er einen zerknitterten Papierstreifen aus seiner Hosentasche, eine Rolle Verbandsmaterial aus der Notfallausstattung, die er im Discounter gekauft hatte. Schnell, notdürftig, wickelte er sich ein paar Lagen über die Wunde und drückte sie mit seiner rechten Hand an. Dann griff er wieder zur Taschenlampe. Ein schmaler Gang führte von dem steinernen Raum weg. Er war niedrig, klaustrophobisch. Die Wände waren eng, feucht, stellenweise mit schwarzem Schimmel überzogen. Joren kroch fast. So niedrig war die Decke. Nach wenigen Minuten des tastenden Vorankommens öffnete sich der Gang plötzlich und er stand wieder im Foyer. Dasselbe prunkvolle Eingangsareal mit den goldenen Verzierungen, den schweren Holztüren und der marmorgekachelten Halle. Aber es war nicht ganz so, wie er es verlassen hatte. Die Luft war dichter, schwerer. Etwas hatte sich verändert. Es war, als hätte das Gebäude seine Atmung verlangsamt, um ihn besser zu studieren. Die Uhr an der Wand zeigte kurz nach 3, noch fast 6 Stunden bis Sonnenaufgang. Ein geisterhaftes Zwielicht hatte sich über die Halle gelegt. Kein echtes Licht, eher eine unbestimmte Helligkeit, wie der Moment kurz vor einem Stromausfall. Joren ging langsam auf den Empfangstisch zu, Der Zettel mit den Regeln lag noch da, aber er war verblasst, die Schrift kaum lesbar. Stattdessen lag ein neuer Umschlag daneben, aus dunklem, dickem Papier. Sein Name stand darauf in schwungvoller Handschrift für Herrn Waldschek. Zögernd öffnete er ihn. Ein einzelnes Blatt war darin. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die erste Hälfte überstanden. Ihre Leistung war beeindruckend. Doch nun folgt der wahre Test. Darunter, der Keller erwartet Sie. Ihre Ausrüstung dürfen Sie behalten. Sollten Sie versuchen zu fliehen, endet Ihre Anstellung augenblicklich, ebenso wie Ihre Existenz. Joren schluckte. Der Keller. Natürlich. Er sah sich um. War der Kurator hier? Als ob ihn der Gedanke gerufen hätte, trat plötzlich eine Gestalt aus dem Schatten. Glatt, lautlos, wie ein Geist. Erasmus Thalberg. Sein Anzug war makellos, seine Haltung perfekt. Doch etwas an ihm war anders als zuvor. Seine Augen waren dunkler, tiefer. Und sein Lächeln war breiter. Viel zu breit. »Ah, Herr Waldschek, Sie sind zurück«, sagte er ruhig. »Ich hatte fast schon erwartet, dass Sie durch das Fenster verschwinden.« Joren wich instinktiv einen Schritt zurück. »Es gibt keine Fenster hier.« »Richtig«, sagte Erasmus und nickte. »Wir versuchen, Unfälle zu vermeiden.« »Was war das?« »Die Räume? Die Wesen?« fragte Joren. Seine Stimme klang brüchig, fremd in seinen eigenen Ohren. »Oh, Sie wissen doch, Geschichte zum Anfassen«, sagte Thalberg. »Manche Exponate leben eben weiter.« Joren schwieg. Stattdessen blickte er auf die schwere Eichentür, die zu den Kellertreppen führte.
»Sie haben erwähnt, dass dies der wahre Test ist.« »Ganz recht«, sagte der Kurator. »Was Sie bisher erlebt haben, war nur eine Einleitung, ein Vorspiel, eine Art Reinigungsritual.« »Reinigungsritual?« wiederholte Joren. Thalberg trat näher. »Der Keller stellt andere Anforderungen. Er vergisst nichts. Und er verzeiht noch weniger. Aber«, er hob die Hand mit einer prall gefüllten Geldbörse, »der Lohn ist angemessen. Und vielleicht der Schlüssel zu etwas, das Sie noch nicht begreifen.« Er ließ die Geldbörse auf dem Empfangstisch fallen. Sie klatschte schwer auf. Joren blickte auf das Bündel Scheine. Es war mindestens das Doppelte der Summe, die er am Anfang erhalten hatte. »Und wenn ich gehe?« Thalberg lächelte. »Dann gehen Sie. Vielleicht. Wenn das Haus es zulässt.« Ein eisiger Schauder lief Joren über den Rücken. Er dachte an die seltsame Tür, die sich nicht öffnen ließ, die stummen Regeln, die Stimmen in den Schatten. Dieses Gebäude war kein Ort, den man einfach verließ. Er streckte die Hand aus und nahm das Geld. Nicht, weil er gierig war, sondern weil er wusste, wenn er schon hier war, dann würde er das verdammte Spiel zu Ende spielen. »Sehr gut«, sagte Thalberg. »Die Kellertür ist offen, Sie finden Ihre Karte auf dem Tisch.« Joren sah hin, ein handgezeichneter Plan, grob, lückenhaft, mit einem roten Punkt in der linken Ecke. Kein Hinweis, was der Punkt bedeutete. Nur ein kurzer Vermerk am Rand. »Halte dich rechts, es sei denn, du willst sie wecken.« Er nahm den Plan, steckte ihn ein und ging zur Tür. »Herr Waldschek«, sagte der Kurator noch, ehe Joren die Hand auf die Klinke legte, »falls Sie der Gestalt begegnen, sprechen Sie nicht mit ihr. Nicht ein einziges Wort.« »Wem?« Doch Thalberg antwortete nicht mehr. Er war verschwunden, wie Nebel nach einem Windstoß. Joren öffnete die Tür zum Keller. Die Dunkelheit dahinter war anders, dicht und lebendig.
Die Tür zum Keller öffnete sich langsam, als wolle sie Joren zum letzten Mal warnen. Die knarrenden Scharniere gaben einen Ton von sich, der an das Ächzen alter Knochen erinnerte. Der Luftzug, der aus der Tiefe aufstieg, war dumpf, feucht und trug den Geruch vergessener Dinge. Moder, Eisen, alte Haut. Es war, als atmete der Keller selbst. Joren stand auf der obersten Stufe der Treppe und blickte in völlige Dunkelheit. Er schaltete seine Stirnlampe ein, die er vor dem Aufbruch aus seinem Rucksack genommen hatte, und hielt zusätzlich eine seiner Taschenlampen in der Hand. Er wusste jetzt, in diesem Haus bedeutete Licht nicht Sicherheit, es war lediglich ein trügerischer Hoffnungsschimmer. Stufe für Stufe ging er hinab. Die Treppe war aus altem Holz, feucht und rutschig. Er hielt sich an der Wand fest. Drei Kurven führte sie hinunter, ohne dass er das Ende sah. Jeder Schritt hallte nach, als gehe er durch ein hohles Grab. Nach der letzten Biegung erreichte er einen Korridor, der deutlich älter wirkte als alles, was er bisher im Museum gesehen hatte. Die Wände waren nicht verputzt, sondern bestanden aus grob behauenen Steinen. Der Boden war staubig, stellenweise mit dunklen Flecken, die er nicht weiter untersuchen wollte. In der Luft hing ein leises Summen, wie ein Schwarm Fliegen, den man nicht sehen konnte. Er zog den zerknitterten Plan hervor, den ihm der Kurator hinterlassen hatte. Der rote Punkt war in der linken unteren Ecke markiert, aber die Karte war unvollständig. Keine Namen, keine Legenden, nur Gänge, Biegungen und Sackgassen. Und ein einziger Hinweis: Halte dich rechts, es sei denn, du willst sie wecken. Er entschied sich, dem Rat zu folgen. Der erste Gang führte geradeaus und gabelte sich nach etwa 20 Schritten. Er nahm die rechte Abzweigung. Die Luft wurde hier dicker. Es war nicht nur die Dunkelheit, sondern auch ein seltsamer Druck, der sich auf seine Brust legte, als würde etwas Unsichtbares ihn beobachten und zugleich herunterdrücken. Sein Schritt verlangsamte sich. Plötzlich stieß er auf ein Hindernis, eine große zerbrochene Vitrine. Darin lagen Reste eines ausgestopften Tieres, schwer zu sagen, was es einmal war. Die Beschriftung war verblasst, aber eine Zeile konnte er noch lesen. Canis Abyssus, einst Wächter, nun vergessen. Er ging daran vorbei, doch der Geruch von altem Blut und Konservierungsmittel blieb in seiner Nase. Weiter hinten wurde der Gang enger. Er musste sich leicht seitlich drehen, um durchzukommen. Dabei streifte seine Schulter etwas Kaltes, ein Metalltor. Es war geschlossen, verriegelt mit einem rostigen Schieber. Darauf stand in krakeliger Schrift: Nicht öffnen, niemals. Joren starrte auf das Tor. Dahinter war nichts zu sehen, nur Finsternis. Und doch hatte er das Gefühl, dass dahinter etwas saß, etwas, das seit langer Zeit wartete. Er ging weiter und zwang sich, nicht zurückzublicken. Nach einer weiteren Biegung öffnete sich der Gang zu einer größeren Halle. Die Decke war gewölbt, mit Steinbögen gestützt, die teilweise eingefallen waren. In der Mitte stand ein riesiger Spiegel, umgeben von zersplittertem Glas. Joren kannte ihn. Es war derselbe Spiegel, an dem er sich in der oberen Etage beinahe selbst verloren hätte. Doch dieser war anders, größer und lebendig. Er näherte sich vorsichtig. Als er hineinsah, spiegelte sich nicht sein Gesicht, sondern ein leerer Raum, der, in dem er sich befand, ohne ihn. Nur Schatten bewegten sich im Glas. Dann griff eine Hand aus dem Spiegel. Sie packte ihn am Kragen und riss ihn nach vorne. Er schrie nicht. Er hatte längst gelernt, dass Schreien hier nichts brachte. Die Welt kippte. Der Boden verschwand unter ihm. Er fiel. Der Aufprall war hart. Stein auf Rippen. Die Luft wurde ihm aus der Lunge gepresst. Als er aufblickte, war der Spiegel verschwunden. Die Halle ebenfalls. Stattdessen lag er in einem anderen Raum, derselben Struktur, aber falsch. Die Wände pulsieren leicht, als lebten sie. Die Steine atmeten. Und in der Ferne hörte er ein Wimmern. Er erhob sich, langsam. Seine Stirnlampe flackerte. Die Taschenlampe hatte den Sturz überlebt, aber das Licht war schwächer. Im diffusen Schein sah er Gänge, die sich verändert hatten. Die Karte war nutzlos. Alles hatte sich verschoben, lebendig, neu angeordnet. Ein leises Kichern ertönte hinter ihm. Er drehte sich um. Da stand sie. Ein Mädchen. Nicht älter als 10 Jahre. blass. In einem weißen Kleid, das aussah, als sei es aus alten, durchsichtigen Tüchern genäht. Ihr Haar hing nass an ihrem Gesicht herab. Ihre Augen waren vollkommen schwarz. »Spielst du mit mir?«, fragte sie mit heller, klarer Stimme. Joren wich zurück. Seine Erinnerung an die Warnung hallte in seinem Kopf wieder. »Sprich nicht mit ihr.« Nicht ein einziges Wort. Das Mädchen trat näher. »Ich weiß, dass du da bist«, sagte sie. Ihre Stimme war kindlich, aber darunter lag etwas anderes, etwas Kaltes, Tiefes.
Joren wandte sich ab, ging rückwärts, achtete darauf, nicht zu stolpern. »Es ist unhöflich, nicht zu antworten«, flüsterte sie. Ihre Schritte hallten nicht. Sie schwebte. Joren duckte sich unter einen niedrigen Bogen, rannte los. Der Gang verengte sich erneut. Er hörte sie lachen. Es war kein Kinderlachen. Es war leer, trocken. Nach wenigen Minuten des Laufens oder vielleicht Stunden, Zeit existierte hier nicht, erreichte er eine rostige Eisentür. Kein Griff, kein Schloss. Nur ein Schild. Zurück bedeutet vergessen. Vorwärts bedeutet verstehen. Er atmete tief durch und trat hindurch. Der Gang dahinter war still. Kein Pulsieren, kein Flüstern. Nur ein schmaler Weg. Wie ein Schlund, der ihn erwartete. Er war tiefer als je zuvor. Und er wusste, dies war der letzte Abschnitt. Der Gang, den Joren nun betrat, war anders als alles zuvor. Die Wände wirkten verbrannt, verkohlt, als hätte hier vor langer Zeit ein Feuer gewütet. Der Boden war mit schwarzem Staub bedeckt, in dem seine Schritte tiefe Spuren hinterließen. Die Luft war trocken, warm und trug den metallischen Geruch verbrannten Fleisches. Keine Schatten bewegten sich, keine Stimmen flüsterten. Nur Stille. Aber es war nicht die beruhigende Art von Stille. Es war die bedrückende, lauernde, wie in einem alten Theater kurz vor dem Auftritt des Monsters. Nach einigen Metern öffnete sich der Gang abrupt in einen riesigen, gewölbten Raum. Die Decke verlor sich in völliger Dunkelheit und selbst das Licht seiner Taschenlampe konnte die Ausmaße der Halle nicht vollständig erfassen. Überall lagen Haufen von Asche, verkohlten Holzbalken und Knochen. Joren trat näher. Ein Haufen ragte höher auf als die anderen. Er erkannte einen Schädel, schwarz vor Ruß, mit leerem Kiefer. Der Knochen glänzte seltsam unter der Lampe, als wäre er geschmolzen und dann wieder erstarrt. Die Menge der Knochen war erschreckend. Nicht 4 oder 5, nicht 10, Dutzende, vielleicht mehr. In der Mitte des Raumes lag etwas Großes. Etwas, das sich im ersten Moment nicht bewegen zu können schien. Es sah aus wie ein zerfallener Altar oder eine Skulptur, die in sich zusammengefallen war. Doch dann hob sich der Boden, ganz langsam, als würde etwas unter der Erde ausatmen. Dann kam das Geräusch. Ein leises, tiefes Grollen. Wie das Knarren eines Vulkans, bevor er erwacht. Und dann hob sich der Kopf. Zuerst sah Joren nur ein einzelnes geschlossenes Auge, dann das zweite. Sie öffneten sich gleichzeitig und funkelten golden in der Dunkelheit. Die Kreatur erhob sich, Stück für Stück. Erst der Schädel, dann der massige Leib, dann die Flügel. Ein Drache, nicht wie aus einem Märchen, sondern wie aus einem Albtraum. Seine Haut war gesprenkelt mit Asche, seine Flügel ausgefranst wie verbranntes Pergament. Der lange Schwanz hinterließ tiefe Furchen im Boden, während der Atem des Ungetüms Dampf aus schwarzen Nüstern blies. Joren erstarrte. In der einen Hand die Taschenlampe, in der anderen den zerknitterten Plan, der längst nutzlos geworden war. Er wusste, dass keine Regel auf dieses Wesen vorbereitet hatte. Keine Warnung, kein Rätsel. Der Drache fixierte ihn. Seine Pupillen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Ein gutturaler Laut entwich seiner Kehle, eine Mischung aus Lachen und Knurren. Joren tat das Einzige, was ihm blieb. Er rannte. Ein grollendes Brüllen erfüllte die Halle. Der Boden bebte. Der Drache bewegte sich, überraschend schnell für seine Größe. Joren hetzte über Aschehaufen, sprang über Knochenreste und suchte fieberhaft nach einem Ausgang. Seine Lampe zuckte über die Wände, aber sie fand nichts außer Ruin und Dunkelheit. Dann fiel ihm sein Rucksack ein. Im vollen Lauf öffnete er ihn, tastete hektisch. Er zog eine Flasche hervor, eine von den Extrascharfen, die er in seiner Verzweiflung im Discounter gekauft hatte. Die Etiketten waren verschwommen, aber das war ihm egal. Er drehte sich um, warf die Flasche mit voller Wucht in Richtung des Drachen. Der Glasbehälter traf das Maul des Ungetüms und zerplatzte mit einem leisen Klirr. Ein Moment der Stille. Dann ein Fauchen. Der Drache schüttelte den Kopf, offenbar irritiert vom scharfen Geschmack. Seine Augen blinzelten. Dampf trat erneut aus seinen Nüstern, diesmal begleitet von einem prustenden Laut, der fast menschlich klang. Joren nutzte die Gelegenheit, warf eine zweite Flasche. Diese traf das Bein der Kreatur, rollte zu Boden und hinterließ eine feurige Spur auf den Ascheresten. Der Drache senkte den Kopf und sog die Dämpfe ein. Ein weiterer Laut, diesmal wie ein Schnurren. War es möglich? Mochte das Wesen die Soße? Joren zog die dritte Flasche. Statt sie zu werfen, hielt er sie hoch, öffnete sie und spritzte einen kleinen Strahl in die Luft. Der Drache fixierte ihn, kam näher, langsam, vorsichtig. Joren warf ihm die Flasche direkt ins Maul. Der Drache fing sie mit überraschender Geschicklichkeit, zerbisse sie mit einem einzigen Kieferdruck und schluckte. Dann setzte er sich. Ein Zittern durchlief die Halle, aber es war kein feindliches. Es war Erwartung. Joren wusste, was er jetzt tun musste. Er griff in seinen Rucksack, nur noch zwei Flaschen übrig. Er öffnete die vorletzte und warf sie zur Seite. Der Drache drehte den Kopf, folgte der Bewegung. Joren rannte zur entgegengesetzten Wand und sah endlich eine Tür. Eine schwere Metalltür, verziert mit Runen, verrostet, aber nicht verschlossen. Er zog die letzte Flasche hervor. Der Drache bemerkte ihn, machte einen Schritt auf ihn zu. Joren hob die Flasche, zögerte und warf sie in die entgegengesetzte Richtung. Das Biest folgte. Er erreichte die Tür, riss sie auf, sprang hindurch und knallte sie zu. Ein letzter Blick zurück. Der Drache saß friedlich inmitten seiner Knochen. Ein kurzes Nicken. Als wäre das Spiel für heute vorbei. Joren stand auf der anderen Seite der Tür. Sein Atem ging stoßweise. Seine Knie zitterten. Er war nicht sicher, ob er noch lebte, aber er war nicht tot. Noch nicht. Joren lehnte keuchend an der geschlossenen Metalltür. Seine Hände zitterten. Sein Körper pochte von den unzähligen kleinen Verletzungen, die er in dieser Nacht erlitten hatte. Blut klebte an seinem Nacken. Sein Atem war flach. Der Gang, in dem er nun stand, war still. Erschreckend still. Kein Tropfen, kein Rascheln, kein Laut. Er richtete sich mühsam auf und warf einen Blick in den Korridor. Die Wände bestanden aus schwarzem Marmor, mit goldenen Adern durchzogen, die im Schein seiner Stirnlampe matt leuchteten. Der Boden war spiegelglatt, doch sein Spiegelbild war seltsam verzerrt, als ob die Steine nicht nur das Licht, sondern auch die Wahrheit verbogen. Nach vielleicht 30 Schritten öffnete sich der Gang in eine weite Halle. Joren trat ein und hielt den Atem an. Die Halle war gigantisch. Die Decke war so hoch, dass sie im Schatten verschwand. Links und rechts reihten sich hohe, pechschwarze Säulen, die mit Reliefs überzogen waren. Die Szenen darauf zeigten keine historischen Ereignisse, sondern etwas anderes. Menschen, die sich durch Gänge kämpften, gegen Kreaturen rannten, starben, knieten. Einer von ihnen trug einen Rucksack, einen, der seinem zum Verwechseln ähnlich sah. Im Zentrum der Halle erhob sich eine gewaltige Plattform. Sie war rund, von Treppenstufen umgeben, und auf ihr stand ein Thron. Nicht aus Stein, nicht aus Holz, sondern aus etwas Lebendigem. Er sah aus wie gewachsene Rippenbögen, verdrehte Wirbelsäulen, ineinander verschlungen wie ein Nest aus Knochen. Blut floss langsam durch kleine Kanäle an der Armlehne entlang, als würde das Ding atmen. Darauf saß eine Kreatur, die Joren sofort das Gefühl gab, dass alles zuvor nur ein Vorspiel gewesen war. Sie war riesig, mindestens doppelt so groß wie ein Mensch. Ihre Haut war rissig, rot wie geschmolzenes Eisen. Aus ihrem Rücken ragten schwarze, knorrige Hörner in alle Richtungen. Ihre Augen, 8 an der Zahl, leuchteten in verschiedenen Farben. Und ihr Mund war zu einem grinsenden Riss verzogen, aus dem gelegentlich Rauch quoll. »Willkommen«, sagte sie. Jorens Beine wollten versagen, doch er zwang sich weiterzugehen. Die Stimme war tief, aber mehrschichtig. Als würden mehrere Wesen gleichzeitig sprechen. Er hörte darin Schmerz, Spott und Hunger. »Du hast dich bis hierher durchgeschlagen. Wenige tun das. Die meisten bleiben unterwegs. Als Teil der Sammlung.« Joren sagte nichts. Er erinnerte sich an die Warnung des Kurators. »Sprich nicht mit ihr«, hatte es damals geheißen, doch diese Stimme klang anders. »Dies ist kein Ort für Fragen. Dies ist ein Ort für Entscheidungen«, fuhr das Wesen fort. »Vor dir liegen 2 Wege. Hinter dem Thron öffnete sich eine breite Treppe in 2 Richtungen. Eine Seite führte nach oben, aus poliertem weißen Stein. Die andere Seite führte nach unten, aus schwarzem Basalt, rau und zackig. Der eine Pfad bringt dich zurück. Zurück in die Welt der Ahnenden, der Schlafenden, der Blinden. Der andere führt tiefer, dorthin, wo keine Regeln mehr gelten.« Joren trat näher an die Plattform heran. Die Kreatur beugte sich zu ihm herab. Ihr Atem war heiß, roch nach verbranntem Haar und altem Öl. »Wähle.« Er dachte an den Sheriff. »Wenn du nicht weiter weißt, denk dran. Oben ist unten.« War das nur eine Metapher gewesen? Oder ein Hinweis auf genau diesen Moment? Joren schaute zu den Treppen. Die weiße, glatte Treppe nach oben schien der Weg zur Freiheit. Zurück zur Welt. Zurück zu Rechnungen, zu kaltem Kaffee, zu einer Wohnung, die vielleicht nie mehr sicher wirken würde. Die schwarze Treppe nach unten flüsterte ihm etwas zu. Keine Worte. Nur ein Gefühl. Dort lag Wissen. Wahrheit. Vielleicht sogar Macht. »Es gibt keine Rückkehr aus dem falschen Pfad«, sagte das Wesen, als habe es seine Gedanken gelesen. »Doch manchmal ist Flucht nur eine andere Form der Kapitulation.« Joren atmete tief ein. Dann trat er zur schwarzen Treppe. Die Kreatur schien zu lächeln. »Interessant.« Joren wandte sich um. Ein letzter Blick zurück zur Halle, zum Thron, zu allem, was er in dieser Nacht erlebt hatte. Dann setzte er den Fuß auf die erste Stufe. Sie war warm, glatt, und sie vibrierte, wie ein Herzschlag. Er ging tiefer, Stufe um Stufe. Der Gang verengte sich. Das Licht seiner Stirnlampe flackerte. Nach einigen Minuten stand er vor einem Spiegel. Diesmal zeigte er sein Spiegelbild. Aber es war verändert, blasser, mit dunklen Augenringen. Und das Spiegelbild lächelte. Dann griff es zu und zog ihn hindurch. Er fiel und landete sanft in der Eingangshalle des Museums. Der Kurator stand am Empfangstisch, ein dampfender Becher Tee in der Hand. »Willkommen zurück, Herr Walczek.« Joren keuchte. »Wie lange war ich weg?« »Die ganze Nacht, es ist 9 Uhr. Sie haben es geschafft.« Auf dem Tisch lag ein Bündel Geldscheine. »Wollen Sie morgen wiederkommen?«, fragte der Kurator. Joren starrte ihn an. In seinem Inneren kreischten noch die Schatten. Seine Hände zuckten. Sein Atem war flach. Er sagte nichts. Der Kurator lächelte. »Ich sehe, Sie brauchen Zeit.« Joren wandte sich zur Tür. Draußen schien die Sonne. Die Welt sah aus wie immer. doch sie fühlte sich nicht mehr echt an. Und als er das Museum verließ, fragte er sich, war er jemals wirklich wieder herausgekommen?